Das ist erstaunlich, wenn man in einer Gebetswoche dann diesen Raum betritt, auch wenn man allein ist. Ich war mehrfach ganz allein hier, das ist auch schön, weil der Herr ja da ist. Aber diese Atmosphäre schon in dem Raum, man tritt in eine Gebetsatmosphäre hinein. Ich liebe diese Wochen am Beginn eines Jahres, einmal alles zu durchbrechen, was wir sonst so tun. Denn sonst, vielleicht geht es euch genauso, da plant man so, man schreibt den Kalender voll oder das Smartphone, was alles in diesem Jahr sein soll. Und der Kalender füllt sich und füllt sich und füllt sich. Man hat gute Gedanken und viele Gedanken und manches, was man denkt, oh, wie soll das werden? Und man startet von dem alten Jahr ins neue Jahr, als wäre nichts gewesen. Die Vorsätze halten ja nicht mal 5 Minuten. Und wie gut ist es, dann mal bei all dem zu sagen, stopp, ich trete innerlich mal raus. Ich fokussiere mich mal auf Jesus. Ich möchte bereit sein zu hören, was er zu sagen hat, damit ich nicht wie ein Hamster im Hamsterrad durch dieses nächste Jahr laufe, sondern die Chance habe, an wichtigen Stellen vielleicht eine andere Abbiegung zu nehmen. Wir haben in der letzten Woche, wenn wir hier gemeinsam gebetet haben, auch immer uns Zeit genommen, auf Jesus zu hören, was er wohl zu unserer Gemeindevision uns sagen will, wo er jetzt sagt, nun los, geht los, das ist eine Richtung, in die startet jetzt. Und das, was wir als Zusammenfassung unserer Gemeindevision haben, das könnt ihr dort lesen bei diesem Leuchtturm. Vielleicht könnt ihr das ja auch schon auswendig. Klappt das schon? Jetzt wäre die Chance. Okay, es geht noch ein bisschen zögerlich. Als ein Leuchtturm in unserem Umfeld wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Und das war auch das Thema gestern an unserem Gemeindetag. Ich fand die Atmosphäre sowas von frei und tief und gut. Richtig toll, was Jesus unter uns tut. Und die Begeisterung, für ihn unterwegs zu sein, mit ihm unterwegs zu sein, war mit Händen zu greifen. Nun könnte man sagen, okay, nach all dem jetzt noch die zündende Predigt, wo es jetzt genau lang geht. Wir haben so vieles mitgenommen. Und wir müssen vieles einfach weiter durchdenken, im Gebet nochmal verarbeiten, sortieren. Und das darf und soll seine Zeit haben. Deshalb erwartet nicht, dass ich jetzt sage, die nächsten 3 Schritte sehen folgendermaßen aus. Dazu bin ich noch gar nicht in der Lage. Und wahrscheinlich ihr auch nicht. Mein Herz ist noch voll von dem, was Jesus uns alles gegeben hat. Aber ich möchte mit euch, ähnlich wie es Tobias letzten Sonntag getan hat, nochmal ganz grundsätzlich nachdenken. Ist es nicht so, wenn wir sagen, Jesus, du bist der Leuchtturm in uns, du sollst dein Licht durch uns hinausstrahlen, dann ist es auch die Frage, wie kann Jesus denn aus uns herausleuchten? Wie geht denn das? Und was von Jesus soll denn ausstrahlen? Das sind die spannenden Fragen. Und ich möchte heute mit euch einen Wesenszug von Jesus anschauen, der mich immer wieder bewegt, wenn ich drüber nachdenke und wenn ich feststelle, oh Jesus, du bist so anders als ich, so anders. So faszinierend anders und manchmal auch so infragestellend anders. Das gehört ja beides dazu, dass wir von Jesus fasziniert sind und dass er uns auch infrage stellen darf. Weil er durch uns hindurch leuchten will. Sein Wesen soll durch uns, wie wir hier so sitzen, mit unserer Geschichte, mit unseren Gedanken, mit unseren Kanten und Macken, sein Wesen will da hindurch leuchten. Also, welche Eigenschaft, welcher Wesenszug ist das? Es ist seine Selbstlosigkeit. Ich kann es auch anders formulieren. Jesus hatte eine unermüdliche Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen und sie mit den Augen Gottes zu sehen. Da haben wir ein großes Lernfeld vor uns. Aber Jesus hat die Menschen so angeschaut. Und er hat sie nicht nur so angeschaut, sondern er hat ihnen dann auch das gegeben, was sie brauchten. Nicht immer das, was sie meinten zu brauchen, sondern das, was sie brauchten. Und das, was ihr Leben heil macht. Und wenn wir so an dieses fromm ausgedrückt dienende Herz von Jesus denken, dann vermute ich, etlichen von uns fallen sofort 2 Bibelstellen ein. Das ist mal quizmäßig. An was denkt ihr zuerst? Fußwaschung? Ja, das ist die 2. Da sage ich gleich was. Ich möchte anfangen mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aber die Richtung ist ja schon genau so richtig. Jesus erzählt eine Geschichte, von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabgeht. Und dann wird er ausgeraubt und übel zugerichtet. Und dann kommt ein Priester vorbei, danach ein Levit. Sie sehen ihn da liegen. Sie wechseln die Straßenseite. In Klammern, wer hat doch noch nicht die Straßenseite gewechselt, wenn er jemanden sah, wo er dachte, oh, nicht, dass ich gefordert bin. Gibt es jemanden, der es noch nicht gemacht hat? Wir alle, ich auch. Also das machten die da auch, haben die Straßenseite gewechselt und zogen ihres Weges. Nun waren das ja ganz angesehene Männer, das waren Gesetzeslehrer, das waren fromme Leute, die waren geachtet im Volk, die zogen vorbei und hatten es eiligst, nach Jerusalem zu kommen, vielleicht zu einem Gottesdienst. Passt besonders gut, ne? Oder zu einem anderen Termin. Vielleicht hatten sie auch einfach die Furcht, sich zu verunreinigen. Das hätte ja sein können, dass dieser Verletzte schon tot ist. Und das darf man nicht anfassen. Oder sie hatten einfach Angst. Die Situation entgleitet ihnen. Sie wissen nicht, was kommt. Egal. Sie gingen vorbei, machten einen großen Bogen. Und dann kommt so ein Samariter. Und der geht dahin, kniet sich neben den, verbindet die Wunden, trägt ihn auf seinem Esel in die Herberge, bezahlt die Pflegekosten, damit dieser Verletzte gesund wird. Und das, was der Skandal war für alle, die diese Geschichte von Jesus gehört waren, es war ein Samariter, der das gemacht hat. Kein Jude, es war ein Samariter. Das war dieses verhasste Mischvolk. Da haben alle Juden damals auf die herabgeschaut. Keiner wollte mit denen etwas zu tun haben. Ein Niemand sozusagen. Und in dem, was dieser Niemand tat, zeigt Jesus sein Herz. So wie dieser Samariter geholfen hat, freiwillig, ungezwungen, weil es dran war, weil es Not tat, so ist Jesus. Und die andere Frage, die Jesus damit so indirekt uns stellt, und wo bist denn du? In diesem Gleichnis. Jesus hat damit ja auf eine ganz bestimmte Frage geantwortet, auf die Frage, wer ist denn eigentlich unser Nächster, den wir lieben sollen? Seine Antwort ist so einfach, wie es nur geht, der dich heute braucht, den Gott dir heute vor die Füße gelegt hat. Die zweite Bibelstelle wurde schon genannt, das ist die Geschichte von der Fußwaschung Jesu. Stellt euch mal die Situation vor, da sitzen sie alle zu Tisch oder liegen fast, also sie sind alle am Tisch und wollen loslegen mit dem Essen, warten aber vorher, dass Jesus noch den Segen spricht. Und Jesus steht auf, holt Schüssel und Waschlappen und Handtuch und wäscht ihnen die Füße. Normalerweise hat das der Diener des Hauses zu tun, wenn er die Gäste empfängt an der Tür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jünger dann so ein bisschen sich angerempelt haben. Gibt es ja keinen Diener? Ist ja keiner da, der uns heute die Füße wäscht? Ist ja merkwürdig. Aber wie es so ist, wir sind ja alle Menschen, arrangiert man sich mit der Situation, reagiert auch gar nicht drauf, setzt sich einfach zu Tisch. Man überspielt das Ganze, als sei alles ganz normal gelaufen. Bis zu dem Moment, wo Jesus aufsteht. Und er steht nicht etwa auf, um zu sagen, gibt es hier den Diener? Oder, ach, Nathanael, dich bitte ich mal, wasch den anderen mal die Füße. Jesus steht auf, nimmt sich ein Handtuch, eine Schüssel und wäscht ihnen allen die Füße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in so einer Situation ist, wo man dann denkt, na, irgendwas fehlt hier, irgendwas ist schief. Ich könnte jetzt was tun? Nein. Da ist so die erste Frage doch in der Regel, wer ist denn hier eigentlich zuständig oder zuständig gewesen? Wem kann ich denn das weiter delegieren? Jesus stellt diese Frage gar nicht. Er tut es einfach, ungezwungen, freiwillig. Er, der Herr und König ist. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass Petrus denkt, wahrscheinlich wie alle anderen, hier läuft was falsch. Jesus, nicht du mir, nein. Eigentlich müsste, hätte, theoretisch ich dir die Füße waschen müssen. Und Jesus erklärt ihm dann, du weißt du, wenn du dir nicht von mir, dem Herrn und König, dienen lässt, wenn du nicht zulässt, dass ich dir auch in einer Stelle begegne, wo es dir vielleicht unangenehm ist, wo du denkst, nee, das kann ich Jesus doch nicht zumuten. Wenn du das nicht zulässt, wirst du nie verstehen, wer ich bin und wirst du nicht mein Jünger sein können. Wenn ich dir nicht dienen darf, wirst du nicht lernen, wie du dienen darfst. Nämlich freiwillig und ungezwungen. Nicht, wann sollte, sondern weil du eine Not siehst und darauf reagierst. Weil du das tust, was fehlt, weil du es ergänzt. Darum, mein lieber Petrus, steig doch mal herab von deinem eigenen kleinen innerlichen Thron. Verzichte mal auf deine Gewohnheitsrechte, auf deine Position, auf das, was deine Vorteile sind. Und tu es einfach. Ich liebe dich und du liebe auch die, die um dich sind. Ihr Lieben, das sind zwei Texte, die sehr faszinierend sind. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon ein wenig unruhig werden. Und das ist gut so, weil Jesus dadurch an unser Herz sich rantasten kann. Ich möchte diesen beiden Texten noch einen dritten hinzufügen, einen aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist ja die bekannteste wahrscheinlich aller Predigten, die Jesus gehalten hat. Und ich denke, dass wir auch gerne daraus zitieren. Die Seligpreisungen, super. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden das Erdreich erben. Nur, bei aller Freude über diese Texte, bei allem, oh, das berührt mich, das ist gut. Es fällt uns immens schwer, das, was Jesus in dieser Predigt sagt, auch in unser Leben zu übersetzen. Einfach aus dem Grund, weil diese Bergpredigt viel zu radikal ist. Liebt eure Feinde. Wir haben schon manchmal Mühe mit, die zu lieben, die weder Feind noch Freund sind. Diese Bergpredigt zeigt ein Bild, wo wir reflexartig sagen, nee, so kann ich nicht leben. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Diese Bergpredigt, die ist so sperrig, weil sie von uns so viel fordert. Wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm noch eine zweite. Und diese Bergpredigt will alles andere als nur unsere Gedanken anregen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Schwierig mit dieser Predigt von Jesus, oder? Herausfordernd. Wenn man sie mal insgesamt anschaut, dann geht es eigentlich um die eine Frage, wie kommt Jesus zum Leuchten? Es geht um die Frage, wie gewinnt das Reich Gottes unter uns Kraft? Wie können wir heute die Welt verändern, unsere Welt, in der wir leben? Ich möchte euch nur einen ganz kleinen Abschnitt lesen, 4 Verse vom Beginn des 6. Kapitels. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Wenn du nun Almosen gibst. Ihr Lieben, Almosen sind mehr als 50 Cent, die ich einem Obdachlosen in der U-Bahn zustecke. In diesem griechischen Wort für Almosen steckt Barmherzigkeit drin. Das klingt fast genauso. Es geht also darum, Barmherzigkeit zu üben. Mein Herz ist betroffen. Nicht, ich gebe etwas mal so ab. Ich lasse mein Herz betreffen. Ich tue etwas Gutes aus dem Herzen heraus. Ich diene jemandem in der Haltung, wie offensichtlich Jesus gedient hat. Freiwillig und ungezwungen. Wenn wir diese Worte von Jesus also lesen, dann sollten wir sie so hören. Wenn du einem anderen dienst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Barmherzigkeit im Verborgenen geschieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Ich glaube, so ein Wort von Jesus muss man mal sacken lassen. Da hängt er doch die Latte ganz schön hoch. Konsequent von mir selbst wegschauen. Im Verborgenen Gutes zu tun. Also nicht vor den Augen anderer, nicht auf der großen Bühne. Kein Gewese darum machen. Weil es reicht, wenn Gott allein es sieht und der, dem es zugute kommt. Gott wird es vergelten, öffentlich machen, nicht ich. Ihr Lieben, das ist die Haltung von Jesus. Und es ist ihm wichtig, weil er so in die Welt hineinleuchten will. Denn das ist völlig entgegen allem, was wir gewohnt sind zu leben, zu denken, zu fühlen. Zu seiner Zeit war es ja üblich, dass am Ende eines Synagogengottesdienstes dann einzelne Männer aufgestanden sind und die haben dann öffentlich gesagt, was sie jetzt spenden. Sowas werden wir hier nicht einführen. Es gibt wenig Fragen, die mir so egal sind, was ihr alle spendet, weil ich das dem Heiligen Geist überlassen will, euch zu sagen. So, Ende. Also, damals haben einige Männer dann sich erhoben und haben gesagt, ich spende so und so viel Schekel. Und dann, wenn derjenige, der das meiste gespendet hatte, es verkündet hatte, dann wurde er als eine Art der Ehrerbietung nach vorne gebeten, durfte sich neben den Rabbi setzen. Und der Gemeindediener blies die Posaune. Warum? Denn die Engel im Himmel sollten jetzt auch mitkriegen, dass hier eine außergewöhnliche Wohltat geschehen ist. Und je höher die Spende, desto lauter die Posaune. Das hat man bis auf die Straßen gehört. Und manches Mal gab es dann aus lauter Ehrerbietung auch noch fast so einen Festumzug. Das meint Jesus hier, vor sich her ausposaunen lassen. Und er sagt, oh Leute, ihr habt es nicht verstanden. Das ist nicht die Form von Dienen, von Lieben, von Hingeben, von Unterstützen, die dem Herzen des Vaters entspricht. Es geht doch da nur um euch. Deshalb, wenn ihr einem anderen dienen wollt, so soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Denn der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es euch vergelten. Warum ist Jesus das Verborgene so wichtig? Warum liegt da so viel Wert darauf? Auch in den anderen Dingen, bei dem Beten ist es ganz ähnlich in der Bergpredigt, werdet ihr auch finden, nicht dann irgendwie groß sich hinstellen und beten, dass es alle hören und sagen, super Worte, so kann ich das niemals formulieren. Das ist ungeistlich und das bremst alle anderen, die in ihrem Herzen vorsichtig sind und da zurückhaltend und ängstlich sind. Ist in mehrfacher Hinsicht doof. Und da sagt Jesus auch, im Verborgenen soll es geschehen, weil euer Vater, der ins Verborgene sieht, euch vergilt. Warum ist Jesus also die Verborgenheit so wichtig? Weil er weiß, dass wir mehr als oftmals, oft in der Gefahr stehen, uns selbst zu betrügen. Weil Jesus unsere Herzensmotive kennt. Und wie leicht ist es gerade in dem Bereich, wo man anderen Gutes tut, wo man etwas investiert, wie leicht geht es da, dass man wegrutscht in so eine Haltung, eigentlich geht es denn doch um mich, ich will gesehen werden, das muss doch jetzt klar werden. Da sagt man dann, Mensch, die Gemeinde wäre ohne mich recht bescheiden da, stünde da bei aller Bescheidenheit, ohne das, was ich jetzt einbringe. Na, da hätten wir aber Lücken. Was ich investiere, wenn alle das so tun würden. Und Jesus sagt, wenn du einem anderen dienst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Ihr Lieben, der Hauptfeind dieser Selbstlosigkeit ist ein ungestilltes Bedürfnis nach Anerkennung. Und klar, jeder von uns braucht Anerkennung. Jeder von uns braucht diesen Zuspruch. Es ist gut, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist wichtig, denn du ergänzt uns. Jeder in allen möglichen Bezügen braucht diese Anerkennung. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das von außen hören müssen, um zu einer stabilen Identität zu finden. Übrigens war Jesus an dem Punkt so sehr Mensch wie wir, weil auch er diesen Zuspruch brauchte. Am Beginn seines öffentlichen Wirkens, während seiner Taufe, spricht Gott laut vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine ganze Freude. Und dann, auf dem Berg der Verklärung, als dieser schwierige Weg nach Jerusalem begann, dieser Weg an das Kreuz, da sagt es Gott wieder, du bist mein geliebter Sohn, ich verlasse dich nicht, du wirst mit mir diesen schweren Weg meistern. Und wieder musste Jesus das hören. Als er noch im Himmel beim Vater war, da war das kein Thema. Sie schauten sich in die Augen und alles war klar. Aber als Jesus auf dieser Erde lebte, wie wir auf dieser Erde leben, da musste er es hören. Wie viel mehr wir. Und dennoch werden wir so oft verletzt, so tief verletzt, gerade an diesen Stellen. Wahrscheinlich jeder von uns könnte Situationen, Zeiten, Personen aufzählen, wo er sagen würde, wenn du mir nur gesagt hättest, dass ich in deinen Augen gut und wertvoll bin, dann hätte ich vieles Leid mir ersparen können. Wir vermissen diese Worte, wie sie der Vater zu Jesus gesagt hat. Und oftmals haben wir auch ganz andere Botschaften gehört. Du wirst es nie zu etwas bringen. Du wirst niemals verstehen, worauf es ankommt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, ich brauche diese Liste nicht fortführen. Da könnt ihr in euer Herz hineinschauen, was diese Botschaften sind, die so nach unten ziehen, die euch einmauern, die die ganze Freiheit abfließen lassen. Und es ist gar nicht verwunderlich, dass wir dann in der Regel dazu neigen, Strategien zu entwickeln, um diesen Anerkennungstank, der so leer ist oder sich wieder so bedenklich geleert hat, aufzufüllen. Wir entwickeln Strategien, weil wir doch beachtet und gesehen werden wollen. Das ist doch dieses Grundbedürfnis in uns allen. Es ist uns wichtig, dass andere uns etwas zutrauen, weil es uns vermittelt, es ist gut, dass du da bist. Das brauchen wir doch für unsere Identität. Wir haben die Sehnsucht danach, dass andere uns hin und wieder wenigstens einmal auch bewundern. Wir wollen doch dazugehören. Und manch einer redet dann vielleicht lauter, immer dann, wenn andere in seine Nähe kommen, damit er gehört wird. Oder bewegt sich im Raum irgendwie auffällig, sodass andere ihn sehen. Oder er äußert sich vielleicht besonders fromm, weil er doch dazugehören will. Es sind ganz unterschiedliche Strategien, die wir entwickeln und leben. Das Schwierige ist nur, mit der Zeit sind uns diese Strategien gar nicht mehr bewusst. Wir tun das einfach. Aber andere, die um uns herum sind, entdecken diese Strategien sehr schnell. Sie durchschauen sie. Und dann reagieren sie darauf. Und manchmal reagieren sie mit Rückzug. Oder im schlimmsten Fall mit Gerede. Und das leert meinen Anerkennungstank wieder auf eine kritische Menge. Und ich intensiviere meine Strategien. Das ist wie ein Teufelskreislauf im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir dann das hören, was Jesus hier sagt, dann merken wir werden gar nicht so dienen können wie er, solange wir an unseren Strategien festhalten, um unseren Anerkennungstank zu füllen. Wie also kommen wir aus diesem Kreislauf heraus? Wie können wir es lernen, diese Worte von Jesus, die er hier gesagt hat, nicht nur zu bestaunen, sondern zu leben? Ich lese sie nochmal. Wenn du einem anderen dienst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, sondern deine Barmherzigkeit soll im Verborgenen geschehen. Wie kommen wir dahin, das zu leben? Zwei kleine Gedanken, unspektakuläre Art am Ende. Aber wenn wir mit diesen Gedanken umgehen, kann viel passieren. Der erste Gedanke, den persönlichen Zuspruch Gottes hören, wirklich hören. Das, was Gott über dich sagt, sind Worte der Gnade. Die sind völlig unabhängig, wie du dich fühlst, wer du bist, was deine Geschichte ist. Er sieht dich an und sagt, genau dasselbe übrigens wie zu Jesus, mein geliebtes Kind, an dir hat meine Seele wohlgefallen. Also Gott hüpft im Himmel, wenn er dich sieht, vor Freude. Und du denkst vielleicht, oh, mir fällt ein, was alles in meinem Leben schiefläuft. Nee, dass er über X und Y und Z hüpft, klar, aber doch nicht über mich. Dass er sich freut, wenn ich in seine Gegenwart komme. Mir geht es ja schon so, da fällt mir alles ein, was mich von ihm trennt. Das muss ihm noch viel mehr so gehen, weil er viel mehr sieht. Ja, er sieht viel mehr. Aber er liebt auch viel mehr. Du bist ihm so wertvoll, dass er Jesus für dich gesandt hat. Und es ist ein bisschen ein komisches Argument, aber es trifft es ja doch irgendwo im Kern. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, der ein Sünder wäre, dann hätte der Vater im Himmel genauso entschieden, hätte gesagt, mein Sohn Jesus, den gebe ich für dich, weil ich die Ewigkeit nicht ohne dich sein will. Aber bei der Taufe Jesu hat Gott hörbar für alle gesprochen. Bei uns redet er oft leise zu unserem Herzen. Du bist mein geliebtes Kind. Vertrau mir, ich bin da. Ich habe für dich alles gegeben. Er redet es leise. Das Schwierige ist, dass in uns diese ganzen lauten anderen Botschaften sind. Du bist nichts, du kannst nichts, das wird nie was werden. Das steht sofort auf. Und es ist so, als ob diese alten Botschaften sofort ihr Aber ranpappen an das, was Gott sagt. Gott liebt ihr Aber, so und so kann er es doch nicht. Das ist immer so. Wenn es dir so geht, willkommen im Club, du bist ein Mensch wie ich. Das ist immer so. Weil es aber immer so ist, haben wir die Freiheit zu sagen, Herr, ich will mich entscheiden, deiner leisen Stimme mehr zu vertrauen, als den lauten Botschaften in meinem Herzen. Wer auch immer sie da hineingelegt hat, wie auch immer sie hineingekommen sind, ich will hören auf deine leise Stimme. Und ich will diese Aber entmachten. Wenn die Aber keine Macht mehr haben, kannst du Gott wieder hören. Und der zweite Gedanke, der zweite Schritt, ist dann die andere Ebene, einander Wertschätzung geben. Und das ist mehr als so ein schnelles Feedback mal oder ein flüchtiges Danke. Es geht darum, einander bewusst wahrzunehmen. Den anderen meines Blickes zu würdigen. Würdigen, wörtlich. Anschauen, ihm Würde verleihen, dadurch, dass ich mich für ihn interessiere und nicht vorbeigehe. Es geht darum, einander Gutes zu sagen. Nicht so ein Zwischentür- und Angelkompliment. Ihr Lieben, das ist genau der Grund, weshalb der Heilige Geist so gerne prophetische Worte gibt. Die Mehrzahl dieser Dinge sind ja nicht für die Zukunft, dass wir wissen, was alles kommt. Das ist unsere menschliche Neugier. Gott redet prophetisch, um uns zu ermutigen, genauso wie Heike das erlebt hat. Genau das ist diese Qualität, die Gott unter uns sucht, die er haben möchte. Könnt ihr euch vorstellen, eine Gemeinschaft, wo das nicht nur hin und wieder mal passiert, sondern immer und immer öfter. Und Gott sagen kann, du sag mal X und sag mal Y Folgendes. Und X und Y nehmen dieses Wort auf und sagen, das tut mir so gut. Und in 3 Wochen haben X und Y selber ein Wort für jemand anders. Wir erleben eine Qualität von Ermutigung unter uns, die von Gott kommt. Es ist mehr und anders als Komplimente. Paulus war ein schlauer Mann, deshalb hat er die Korinther nahezu angebettelt. Strebt nach den Gaben des Geistes, zuerst aber nach dieser prophetischen Ermutigung. Das, was der Herr sagen will, sensibel darauf zu werden und es auch auszusprechen. Und Wertschätzung kann auch bedeuten, einander etwas zuzutrauen und da, wo es nötig ist, wieder Brücken zu bauen. Ich vermute, dass es an der Stelle auch manches Aber gibt, was wir entmachten dürfen. Ihr Lieben, Schlusswort. Wenn wir uns also darum bemühen, einander so zu sehen, wie Gott uns sieht, uns auf den Weg machen, dieses Geschenk ehrlicher Wertschätzung einander zu gewähren und zu gönnen. Ich glaube, dann werden wir Folgendes erleben. Wir werden immer weniger um unsere Anerkennung kämpfen müssen oder sie durch unser Verhalten und unsere Strategien einfordern müssen. Dann werden Herzen berührt, geheilt und die Gemeinschaft entlastet. Und wir werden frei, Jesus so zu dienen, wie er es gerne hätte, dieser Leuchtturm zu sein, der immer mehr in Selbstlosigkeit für andere da sein kann und dabei erlebt, wir werden nicht verhungern, sondern der Herr versorgt uns. Aber in Selbstlosigkeit dürfen wir weitergeben, was Jesus uns geschenkt hat. Amen.